Hallo und herzlich willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zu Episode 104. Ich habe mir heute wieder einen Gast in meinen Podcast eingeladen. Es ist Anton Kliszewski. Anton ist Koordinator für Nachhaltigkeit und Inklusion beim FC Internationale Berlin. Und zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Engagementförderung und Organisation derer, die sich ehrenamtlich im Verein einbringen wollen. Im November hat er an der Abschlussveranstaltung unseres Projektes Ehrenamt am Ende teilgenommen und seine Erfahrung mit uns geteilt. Er hat dort viele praktische Impulse gegeben und gleichzeitig haben wir aber auch immer wieder gemerkt, dass ja viele Vereine gar nicht wissen, wo und wie sie ansetzen können, um eben Ehrenamtliche zu finden. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, beides quasi zusammenzubringen, nämlich mit Anton über die Ehrenamtsfindung und Bindung zu sprechen. Wir reden darüber, wie man Ehrenamtliche für die verschiedenen Positionen innerhalb des Vereins finden kann, welche Maßnahmen und auch Informationen dabei hilfreich sind, ja, und welche Gelingensfaktoren es braucht, um sie langfristig an den Verein zu binden. Anton erzählt uns von seinem Weg, der ihn genau zu dem Job geführt hat, den er heute macht und für den er so brennt. Und er gibt Tipps und Impulse und zeigt, dass der erste Schritt oftmals viel kleiner und einfacher ist, als viele denken. Also lass dich inspirieren und hab ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Anton, herzlich willkommen in meinem Podcast und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und ja, mit mir so ein bisschen deine Erfahrungen teilst und deine Learnings zum Thema Ehrenamtsfindung und auch Ehrenamtsbindung und ja, kannst ja da auch auf sehr viele Erfahrungen aus eurem Verein zurückgreifen. Und bevor wir aber loslegen und in die Tiefe einsteigen, würde ich dich doch bitten, dich mal kurz vorzustellen, damit eben unsere Zuhörerinnen auch wissen, mit wem ich heute hier spreche und mich unterhalten werde. Also vielleicht kannst du mal kurz was zu dir und deiner Person sagen und ein bisschen auch was zu eurem Verein, damit wir so eine Einschätzung bekommen, ja, welcher Verein befindet sich oder was ist dein Arbeitsumfeld in welchem Verein? So rum.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Susanne. Ich freue mich heute hier zu sein. Ich bin Anton, 30 Jahre alt und seit knapp 4,5 Jahren beim FC Internationale aus Berlin. Der FC Internationale ist nicht nur berlinweit, sondern würde ich sagen deutschlandweit einer der bekanntesten Amateurvereine, einfach weil er sich seit Gründung 1980 für mehr als Sport einsetzt, zu Beginn in der Friedensbewegung, später gegen Rassismus und jetzt auch ganzheitlich für Nachhaltigkeit und Engagement. Und ja, ich bin dort als Koordinator für Nachhaltigkeit und Engagement für die ganz verschiedensten Bereiche zuständig, auf die wir wahrscheinlich auch heute noch im Detail zu sprechen kommen. Und bin nebenbei auch noch beim Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin Referent Sport und Fairer Handel. Also nehme die gesamte Palette von Nachhaltigkeit und Sport gerne mit und tummel mich im Breitensport rund um ja diese Themen.
Ja, super, danke schön dafür schon mal. Was machst du denn da so genau? Also wie können wir uns in deiner Arbeit vorstellen?
Genau, also ich habe tatsächlich eine halbe Stelle im Hauptamt im Verein beim FC Internationale, was sehr ungewöhnlich ist, vor allem für die Bereiche Nachhaltigkeit und Engagement, denn ich bin in der Geschäftsstelle angesiedelt und wir sind insgesamt nur drei Hauptamtliche. Neben der Geschäftsstellenleiterin haben wir eben noch den sportlichen Leiter und dann eben mich. Und deswegen gibt es logischerweise auch ein breites Spektrum an Aufgaben bei so wenig Personen. Also ich betreue inhaltlich unsere Arbeitsgruppen Kommunikation und Nachhaltigkeit, aber ich bin dementsprechend auch Ansprechperson für alle Themen rund um Engagement außerhalb des Sportbereichs, weil innerhalb des Sportbereichs haben wir über die sportliche Leitung jemanden, der sich vor allem um TrainerInnen und BetreuerInnen etc. kümmert, aber auch das Schreiben von Förderanträgen, Marketing und Kommunikation, Sponsoring, Medienarbeit und ganz verschiedene Überschneidungen mit anderen Aufgabenbereichen wie Merchandise, Catering, Veranstaltung gehört dazu, also wirklich die breite Palette.
Ja, das hört sich wirklich nach ganz, ganz vielen Bereichen an. Wie bist du dazu gekommen? Wie war so dein Werdegang dahin?
Also ich komme tatsächlich ganz originär aus dem Sport. Also ich habe Sportmanagement studiert im Bachelor und im Master, habe früher auch selbst lange Fußball gespielt, bevor ich dann ins Studium ging, auch als Trainer aktiv gewesen hier in Berlin in der G-Jugend und der F-Jugend. Und nach dem Studium, als ich wieder zurückkam nach Deutschland, denn ich habe in Frankreich meinen Master abgeschlossen, wollte ich mich wieder engagieren, eigentlich erst wieder als Trainer. Das hatte ich im Kopf und bin dann zufällig auch über die Plattform LinkedIn, die ich damals angefangen habe zu nutzen, mit unserem ersten Vorsitzenden, dem Gerd Thomas, ins Gespräch gekommen, weil ich mich verwundert hatte, dass ein Amateurverein auch dort präsent ist auf der Plattform. Wir haben uns dann vor Ort getroffen, haben relativ schnell gemerkt, okay, vielleicht muss es gar nicht unbedingt der Coach-Job sein, insbesondere Ende 2020, wo ich angefangen habe, war ja noch Ausgangssperre, Corona war relativ grassierend. Das heißt, es gab eigentlich einen ruhenden Spielbetrieb. Also man hatte die Möglichkeit, ein bisschen strategischer das Ganze sich anzuschauen. Und deswegen habe ich damals dann beschlossen, das Thema Nachhaltigkeit mit auch der Jugendleiterin, die auch daran interessiert war, mal mit voranzubringen. Und wir haben dort den Auftakt mit der AG Nachhaltigkeit eigentlich getan. Und das hat sich später verselbstständigt, also angefangen im Ehrenamt, 1,5 Jahre, und jetzt eben in der Position im Hauptamt. Und genau diese Schritte sind eigentlich spannend und glaube ich und hoffe ich immer noch, dass ein paar mehr Menschen auch die Sportmanagementstudien abschließen, nicht immer nur auf den Profisport fixiert sind, sondern sich auch mal im Breitensport tummeln, auch wenn natürlich es schwierig ist, aufgrund der Finanzierungslage da oftmals Hauptamt einzusetzen.
Ja, vor allem muss man ja auch einfach sagen, der Amateurfußball ist ja auch die Basis für den Profifußball, ne? Also wenn es den nicht gäbe, dann gäbe es auch den anderen Bereich nicht wirklich, ne? Wo kommen die ganzen Spieler auch her? Die haben ja auch alle mal dort angefangen. Und wie war denn die Situation bei Inter, als du angefangen hast? Also was war so ein bisschen der Beweggrund, dann eben auch zu sagen, ich würde mich gerne mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen?
Ja, also es hat angefangen in meinem Kopf schon so ein bisschen zu rumoren während meiner Praktika im Studium, denn da habe ich eher die klassische Marketing, Sponsoring-Aktivitäten probiert bei Agenturen oder auch bei verschiedenen Netzwerken mal auszutesten. Das hat mir nicht so gut gefallen, weil im Profisport wie mein Werteverständnis, mein Wertekanon nicht wirklich übereingestimmt haben. Ich hatte damals schon andere Interessen, habe vor allem auch meine Masterarbeit auf das Thema Corporate Social Responsibility gelegt und dort schon geforscht und auch schon viele Interviews im europäischen Vereinsfußball für mein Studium eben abgeschlossen. Und dann wollte ich diese Erkenntnisse gerne irgendwie praktisch umsetzen und dachte mir schon, okay, im Profisport wird es jetzt einerseits schwierig, wenn man nicht direkt eine Position findet. Das wäre besser, als es mal in einem Amateurverein zu probieren, wo man vielleicht auch eine etwas längere Leine hat und direkt am Anfang schon mehr Verantwortung bekommt. Und das war eigentlich genau diese Spielwiese, die ich da hatte bei Inter, diese offene Spielwiese, einfach mal Verantwortung übertragen zu bekommen und zu sagen, hey, teste dich mal aus. Schaut mal, wie ihr das Thema umsetzen könnt mit dieser AG Nachhaltigkeit. Wir supporten euch auch erstmal vom Vorstand dafür. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr das ja auch mit langfristigem Engagement irgendwie zurückzahlt. Und das ist, glaube ich, meine absolute Motivation gewesen, weil ich jemand bin, der gerne von Anfang an was aufbaut. Dort, würde ich ein ganz neues Feld zu bespielen. Und seitdem hat sich ja auch wirklich vieles getan. Und weiterhin ist diese Möglichkeit im Breitensport, glaube ich, noch viel mehr gegeben als im Profisport, Dinge auszuprobieren, auch was nicht funktioniert, dann wieder umzuändern und ja, einfach wirklich Innovationen reinzubringen.
Ich würde da gleich gerne noch später drauf eingehen, was sich alles so getan hat. Und genau, ich würde nämlich auch gerne wissen, was es vielleicht so ein bisschen für Hindernisse gab oder eben auch Dinge, wo ihr gesagt habt, ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Was war denn so der erste Schritt, mit dem du gestartet bist oder begonnen hast oder der Verein auch sagte oder Vorstand sagte so von wegen, geh da mal mit los?
Es klang ja gerade so ein bisschen an, die AG Nachhaltigkeit war wirklich der erste Schritt, das größere Engagementformat, was wir im Bereich Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit des Vereins mit aufgebaut haben. Dementsprechend war das ein Aufruf in den Verein an die Mitglieder, sich daran zu beteiligen bei einer ersten Sitzung, die wir dann für den Spätherbst 2020 geplant hatten. Die Geschichte erzähle ich gerne, weil viele immer unglücklich dann schauen, wenn man gemerkt, dass wir vielleicht 15 interessierte Mitglieder hatten, die sich dort eingebracht haben. Weil vielerorts hört man ja immer, dass es eine Krise des Ehrenamts gibt oder sich weniger Leute engagieren möchten. Also bei dem Zukunftsthema schlechthin war es auf jeden Fall, kann ich das nicht bestätigen, sondern wir hatten direkt 15 wir Menschen, auch ganz verschiedene. Das waren Trainer, TrainerInnen, auch mal ein Elternteil, Spieler, Spielerinnen und jemand auch aus dem Vorstand, aber auch jemand Externes. Und da haben wir eigentlich angefangen, langsam dieses, ja, das Engagement in ein bisschen projektorientiertere Strukturen zu bringen. Wir haben uns jede 4 bis 6 Wochen am Anfang, auch bis heute, getroffen, haben die ersten Pläne gemacht, was wollen wir umsetzen, haben auch themenspezifisch daran gearbeitet. Also nicht, dass jede Person plötzlich alle Themen abdecken muss, sondern jetzt für den Bereich Nachhaltigkeit gesprochen, jemand für Catering, jemand für Merchandise, jemand für Veranstaltungsmanagement etc. Gut, beim FC Internationale hat sich das Ganze ja auch sehr verselbstständigt durch die Zertifizierung auf Nachhaltigkeit, die wir damals als erster Amateurverein deutschlandweit umgesetzt haben. Also man merkt schon, dass sozusagen von der ersten Gründung, wo wir eigentlich erst eine kreative Basis aufbauen wollten, dann relativ schnell eine Struktur, eine Professionalisierung geworden ist, die wir und ich besonders auch gar nicht abschätzen konnte, zu Beginn und die nur zustande gekommen ist, weil wir so viele Menschen mit Expertise reinbekommen haben, die ihre Ideen reingebracht hatten, die von denen wir vorher gar nicht wussten, hätten wir nicht gefragt.
Ja, also du hast im Grunde da schon mit der Ehrenamtsfindung angefangen, ne? Dass du direkt in AG-Strukturen gedacht hast und nicht gesagt hast, ich mache das jetzt hier ganz alleine, weil ich jetzt eben dafür verantwortlich bist. Und was sind für dich so die Vorteile in, du hast jetzt gerade schon so den einen angesprochen, so dass wir eben auf Ideen zurückgreifen können, auf die wir sonst gar nicht gekommen sind, aufgrund der Vielzahl der Leute, die sich dann eben engagiert haben. Gibt es da für dich noch so weitere Vorteile?
Auf jeden Fall. Also ich kam ja tatsächlich zurück aus dem Studium und war noch gar nicht Mitglied zu dem Moment. Ich bin es dann erst später geworden. Ich brauchte natürlich unbedingt Expertise von verschiedenen Mitgliedern, die auch schon länger da sind, weil ich hatte die Weisheit jetzt auch nicht mit Löffeln gegessen, sondern hatte irgendwie Erkenntnisse aus dem theoretischen Konstrukt, aus meinen Gesprächen im Profisport und im erweiterten Sinne, ja, auch im Breitensport geführt und brauchte aber die spezifische Perspektive natürlich von ganz verschiedenen Menschen. Als ein Beispiel nehme ich immer, wenn wir uns das Merchandise oder auch die Trikots anschauen, wenn wir eine nachhaltige Variante da entwerfen wollen, dann sind die Spieler und Spielerinnen natürlich die wichtigsten Ansprechpersonen und Bezugspersonen für uns, denn das nachhaltigste Textil, was da niemand trägt, das ist auch nicht nachhaltig. Ne? Also es braucht auf jeden Fall die verschiedenen Perspektiven und natürlich auch ja, so eine Motivation für mich zu sehen, da sind viele verschiedene, die an verschiedenen Strängen arbeiten, dann als Einzelkämpfer so, glaube ich, sich wie gegen einen ganzen Verein stellen zu wollen oder auf jeden Fall das Gefühl zu haben, wenn man nur alleine agiert, das würde ich jetzt niemandem empfehlen. Es gibt überall, glaube ich, in jedem Verein oder sollte man das immer so tun, dass man nicht alleine bleibt, sondern das macht auch erstens mehr Spaß. Man ist vernetzter, man hat ein besseres Standing und es zeigt natürlich auch eine gewisse Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit dieses Projektes, auch gegenüber dem Vorstand und der Mitgliedschaft, wenn das eine zweistellige Anzahl von Personen ist, die sich davor noch nicht engagiert hat. Also ich glaube, die vielen Vorteile, die ich jetzt schon aufgezählt habe, die überwiegen dem, dass man es plötzlich alleine durchziehen möchte gegen jegliche Widerstände oder anderes.
Ja, und was ich noch hinzufügen würde, ist halt auch, gerade wenn man eine Position oder Aufgabenbereiche auf mehrere Schultern verteilt, kann man auch sicherstellen, dass die Aufgaben trotzdem erfüllt oder ausgeführt werden, auch wenn vielleicht einer mal erkrankt ist oder aussteigt oder sich irgendwie eine Pause nimmt oder so, ne? Das ist ja immer so schwierig, wenn man immer nur in diesem 1-zu-1-Denken drin ist. Ein Aufgabenbereich soll von einer Person ausgefüllt werden. Und wenn die dann nicht mehr da ist, dann kommt das Ganze ins Wanken und dann ist es fraglich, kann es überhaupt noch weiter fortgeführt werden? Und das, also ich bin auch immer so ein großer Befürworter, wenn ich auch mit Vereinen arbeite, dahingehend immer zu unterstützen. Guckt euch eben Teams, Tandems mindestens an oder aber eben auch Arbeitsgruppen und Dadurch eben ist auch oftmals ja auch die Findung ein Stück weit leichter, weil der oder diejenige dann auch nicht das Gefühl hat, wie du es eben auch so schön beschrieben hast, es liegt dann nur bei mir. Ich muss mich dann um die Sache alleine kümmern. Und wir sind nun mal im Ehrenamt, ne? Das läuft halt für den Großteil der Menschen, die sich dort engagieren, immer noch neben ihrem Hauptamt, nämlich neben ihrem Beruf, Studium, Ausbildung, Familie, ne? Was sie eben sonst noch alles, was noch ihr Leben einfach ausmacht.
Genau, und als Ergänzung dazu, also die Struktur der AG ist von den Treffen und vom organisatorischen Aufwand ähnlich, aber es hat sich natürlich auch da Veränderungen getan. Also wir haben immer noch Gründungsmitglieder, aber auch viele sind dann zum Teil zum Studium rausgegangen oder haben die Stadt gewechselt für berufsbedingte Veränderungen im Leben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Struktur immer da bleibt, die Aufgaben auch immer relativ ähnlich bleiben, aber auch die Personen wechseln können. Und das ist auch schön und gut so. Und das ist eigentlich, vielleicht kommen wir da später im Detail noch drauf, eigentlich das große Ziel, glaube ich, eines Vereins auch für die Zukunft, das auf Aufgabenorientierung und nicht an Personen zu handhaben.
Ja. Du hast eben beschrieben, dass du selber überrascht warst, dass sich dann 15 Leute gemeldet haben, als ihr mit der Nachhaltigkeits-AG angefangen habt. Hast du eine Idee, warum sich so viel gemeldet haben? Wie war da so eure Ansprache an die Leute?
Also ich glaube, im ersten Schritt war es einfach, dass es was Neues war. Das war spannend, war aufregend und wir müssen le leider die Zeit so ein bisschen zurückdrehen. Das waren jetzt 4,5 Jahre. Damals war das Thema Nachhaltigkeit, mittlerweile ist ja eher ein schwierigerer Begriff geworden, glaube ich, noch ein bisschen positiver besetzt. So Fridays for Future hatten die größten Erfolge 2019, Anfang 2020. Also viele waren dafür sensibilisiert und hatten das aber noch nicht im Kontext eines Sportvereins mal mitbekommen. Also das war, glaube ich, einerseits eine tolle Möglichkeit, andererseits hatten wir eben die Situation mit Corona. Es gab keine Möglichkeit, gerade auf dem Spielfeld zu sein. Das heißt, Coaches, die sonst eigentlich keine Zeit gehabt hätten, sich noch extra zu engagieren oder auch zu wollen, haben nochmal die Möglichkeit gesehen, jetzt was für den Verein zu tun. Und natürlich haben wir auch so ein bisschen strategisch dann gearbeitet, wie könnten wir denn die nächsten Jahre angehen, auch ja, nach hoffentlich damals die Corona-Maßnahmen irgendwann weniger und reduzierter werden, wie können wir dann sozusagen den Sportbetrieb wieder aufnehmen, was können wir an Vorleistung reingeben, damit der Verein gut aufgestellt ist. Also ich glaube, das waren so die beiden Haupt- oder Kernpunkte, warum das so gut funktioniert hat und natürlich einfach dieses Aufbruchgefühl, so hier passiert wirklich gerade was und jeder ist gerade gefragt und mit Expertise, was vielleicht gar nicht so oft auch im Verein bislang passiert ist.
Ja. Du warst ja bei uns in unserer Abschlussveranstaltung unseres Projektes das Ehrenamt im Amateurfußball stärken und hast ja auch schon eben über das Thema Ehrenamtsbindung und Findung bei uns ein bisschen deine Learnings geteilt. Und mir ist so ein Impuls oder eine Aussage von dir so im Hinterkopf geblieben, die ich so extrem wichtig finde. Dieses, wenn wir nicht sagen, dass wir Hilfe brauchen oder wenn wir nicht fragen, dann kommt auch keiner, dann kann auch keiner wissen, dass wir Unterstützung brauchen. Und da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen konkreter in deine Arbeit gehen. Wie genau macht ihr das, dass ihr Ehrenamtliche ansprecht? Ihr habt ja, du hast es ja auch schon gesagt, es hat sich ja auch ausgeweitet, euer Bereich, ne? Es gibt ja nicht nur die Nachhaltigkeits-AG, sondern es gibt ja mittlerweile bei euch viele verschiedene Bereiche. Können wir vielleicht gleich auch nochmal eingehen, welche das jetzt so im Detail sind. Aber mich würde jetzt am Anfang erstmal so interessieren, wie geht ihr auf die Menschen zu, dass ihr Unterstützung im Ehrenamt bekommt?
Ja, ich glaube, es gibt einerseits die Regelmäßigkeit, so oft wie möglich und überall und wo es irgendwie nur möglich ist, das Thema anzusprechen und das eben digital und analog. Also ich kann ja vielleicht mal im digitalen Bereich anfangen. Wir haben, das habe ich auch auf der von dir angesprochenen Konferenz oder dem Event vorgestellt, eine eigene Website-Rubrik auf die Beine gestellt, die heißt Mitmachen und dort haben wir eigentlich alle wichtigsten Informationen, inklusive Ansprechpersonen, Zeitbudgets, verschiedene Rollen, das Verständnis, die Benefits, wie die Mitglieder oder auch extern Interessierte einmal aufgelistet, damit man sich im ersten Schritt mal einen Überblick verschaffen kann, was es eigentlich heißt, in Engagement und Ehrenamt in einem Breitensportverein einzugehen. Denn es gibt eben nicht nur den sportlichen Bereich. Wir haben, wie du meintest, Nachhaltigkeit, wir haben den Bereich Digitalisierung, wir haben aber auch noch ganz gröbere und große Strukturen wie Organisation, Organisationsentwicklung. Und Allein das überhaupt mal zu verschriftlichen, zu zeigen und auch als Link zu hinterlegen für Menschen, die generell daran Interesse haben, war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt zu Beginn. Wir haben außerdem noch ein eigenes Video konzipiert, das man relativ schnell innerhalb von, unter 90 Sekunden direkt konsumieren kann, also auch methodisch ein bisschen variiert. Wir haben zwei Formulare auch hinterlegt, falls man noch nicht die direkte Position gefunden hat, sich trotzdem aber mal mit seinem Interesse hinterlegen möchte und da sein eigenes Zeitbudget, seine Fähigkeiten reinzubringen und natürlich dann auch nochmal direkt an eine E-Mail-Adresse oder an mich, die weitergeleitet wird, die dann direkt betreut wird. Außerdem auch noch ein eigenes Formular nur für Events, wenn Menschen ein bisschen weniger Zeit haben und nur angeschrieben werden wollen, wenn mal Unterstützung beim nächsten Kleidertausch-Event oder beim nächsten Spieltag anstehen würde und vielleicht auch nur mal 2 Stunden den Abwasch am Ende erledigen wollen. Das, glaube ich, ist so der digitale Bereich, den wir recht gut abgedeckt haben. Darüber hinaus, nicht nur auf der Website, haben wir auch ein eigenes Social-Media-Format eingeführt. Das nennt sich Mitmach-Mittwoch. Auch da ist ne, diese Absprache zwischen ja, mir als der Mensch, der für Engagement zuständig ist, plus der Social-Media-Abteilung essentiell. Denn nur wenn wir darüber sprechen, was sozusagen den Mitgliedern und Interessierten auch wirklich weiterhilft, wo wir ja unseren Flow der Engagementgewinnung am besten ausspielen können, da kann man dann auch gewinnbringende Angebote platzieren. Und jetzt zeigen wir auch recht öffentlich jeden zweiten Mittwoch, wie eine Person im Verein, ob das ein Trainer, eine Trainerin ist, ein Platzwart, eine Platzwärtin etc., ihre Arbeit ausführt und machen dann immer wieder diesen sogenannten Call to Action zu dieser Mitmachseite. Also es ist wirklich ein Prozess geworden. Aber logischerweise kann es nicht nur digital bleiben, denn wir haben diverse Anspruchsgruppen im Verein, die auch anders bespielt werden müssen. Deswegen haben wir eben auch Flyer, wir haben extra Plakate angefertigt, die auch wieder auf die Internetseite verweisen. Wir haben sogar mal mit einer Beachflag das probiert, dass man das immer wieder im Vereinskontext sieht, auch mit ähnlichen Symbolen gearbeitet, die wir extra dafür entworfen haben, so eine Art eigene Corporate Identity. Aber logischerweise ist dann diese direkte Ansprache vor Ort immer das, was man durchgängig auch machen muss und durchgängig beeinflussen kann. Denn das Argument, man findet keine Interessierten, das lasse ich eigentlich nicht gelten, sondern man kann sich ja ganz konkrete Ziele setzen, wie zum Beispiel, ich möchte im Monat Januar 20 Leute ganz konkret ansprechen, ne? Und das sind so Möglichkeiten, die man mit so einem Prozess, den man mal eingeführt hat, viel, viel besser tracken kann, viel, viel besser umsetzen kann. Und dann, glaube ich, hat man auch irgendwann eine Quote, erreicht, wo man weiß, okay, wenn ich so und so viele Gespräche führe, so und so viele Posts rausbringe pro Monat, dann kann ich ungefähr damit, rechnen, dass diese Art von Interessierten sich bei uns melden.
Ja, also wenn ich es mal so zusammenfasse, ihr habt auf Transparenz und Informationen erstmal gesetzt. Also bevor ihr überhaupt den ersten Ehrenamtlichen oder die erste Ehrenamtliche quasi gewinnt oder gewinnen konntet, habt ihr euch erstmal um das Thema Information gekümmert. Wie können wir überhaupt transparent machen, dass wir Menschen brauchen und wofür wir sie brauchen?
Genau, beziehungsweise kam das Thema mit der Professionalisierung der Ansprache nach der AG Nachhaltigkeit. Also wir haben es ja schon mal geschafft, Anfang, ja, oder im Jahr 2020 über einen klassischen Aufruf in den Verein diese AG aufzubauen. Das hat also schon funktioniert, aber das war mir dann irgendwann nicht mehr genug, weil ich dachte, es müsste eigentlich noch einen einfacheren Prozess geben, die verschiedenen Themenbereiche, die wir mittlerweile haben und auch für die Zukunft, falls ich mal nicht mehr im Verein sein sollte, dass wir wirklich einen Prozess haben, der nicht nur an eine Person gerichtet ist, sondern ne, der wirklich auch funktioniert, unabhängig von den jeweiligen AkteurInnen. Und das Gute ist ja, dass wir für den Sportbereich eigentlich gar nicht so viel Arbeit mehr investieren mussten. Da haben wir schon einen guten Prozess. Eben die Ansprache von jüngeren Spielerinnen ist meistens in der A- oder in der B-Jugend, die sich dann für einen Trainer, ein Trainerinnenamt schon das sich vorstellen könnten. Und in der direkten Ansprache funktioniert die Rekrutierung von Ehrenamtlichen schon recht gut für den Trainingsbetrieb. So bin ich ja auch in meinem Verein damals beim FC Wilmersdorf zum Traineramt gekommen, weil ich als Kapitän der B-Jugend halt angesprochen wurde. Und natürlich hat mich das gefreut, dass der Vorstand damals mich direkt ausgewählt hatte, mir diese Verantwortung übertragen konnte. Und ich glaube, hier haben wir nur das bisschen breiter gefächert, dass die Formate, dass halt die Menschen wirklich einfach nur drüber stolpern müssen, wenn sie nach Ehrenamt oder Engagement im Verein suchen. Plus, dass natürlich dann auch über Suchmaschinen, Kriterien uns hilft. Da hatten wir auch schon mal Rückmeldung bekommen, dass wenn man Engagement Breitensport Berlin eingibt, man relativ gut auch auf unsere Seite kommt. Und das sind alles Faktoren, die gemeinsam dazu zählen, dass wir halt so einen Zulauf mittlerweile auch bekommen.
Ja. Es braucht eine Aktivität von Seiten des Vereins, damit eben Ehrenamtliche quasi überhaupt wissen, dass Hilfe benötigt wird und wie sie dann eben im besten Falle konkret auch aussehen kann. Ne? Du hast es ja eben auch schon so fort gesagt, wir finden niemand. Wie du ja auch so schön gesagt hattest, wenn man nicht fragt oder wenn man nicht sagt, man braucht, dann kommt eben auch von alleine niemand. Und ich kann das so ein bisschen aus meiner Erfahrung sagen. Unser Sohn hat ja mehr als 13 Jahre Fußball gespielt. Und ich hatte weder eine Vereinserfahrung, als er in den Verein eingestiegen ist, noch habe ich selber Fußball gespielt. Also, dass ich irgendwie zum Sport ein Wissen hatte. Und ich habe eben, egal wo er gespielt hat, immer wieder gemerkt, dass diese Kommunikation nicht nur jetzt, was quasi den Fußball angeht, aber auch was diese Vereinsstrukturen angeht, so gut wie gar nicht gegeben waren. Und ich, dadurch, dass ich auch keinen Fokus hatte, was passiert denn in so einem Verein? Und das ist eben über den Vorstand und vielleicht den Kassenwart, mit dem hat man da noch Kontakt, weil man einen Mitgliedsbeitrag jährlich zahlt oder monatlich oder wie das eben halt einfach abgerechnet wird. Und dann sieht man noch den Platzwart, aber die ganzen Menschen, die dahinter sich ja auch noch befinden, in so einer Vereinsstruktur. Da hat man gar keinen Einblick und was die eben alles leisten. Und das war eben, ja, das ist jetzt fast 20 Jahre her, als wir eingestiegen sind, war das damals auch schon so, dass ich immer gesagt habe, warum reden die Vereine nicht und machen sich nicht transparenter in dem, was sie auch benötigen und wie sie auch arbeiten, um eben auch zum Beispiel darzustellen, dass sie ehrenamtlich arbeiten. Also du hast gesagt, ihr seid jetzt drei Hauptamtliche. Der Rest arbeitet eben ehrenamtlich oder vermutlich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung oder Minijobber oder was es da so für Möglichkeiten gibt. Ne? Aber eben auch klar zu machen darüber, was das Ehrenamt bedeutet und was die Leute eben ehrenamtlich leisten, das finde ich ja auch immer recht wichtig. Und das finde ich, das kommt oftmals eben zu kurz. Und damit weiß das Gegenüber auch so wenig. Ach Mensch, die brauchen wirklich Unterstützung, ne, weil es eben alleine gar nicht mehr zu stemmen ist.
Wir haben das auch mal als Zusatz dazu in Zahlen ausgerechnet, auch als Slogan auf unserer Engagementbroschüre, ne, dass auf 15 aktive Mitglieder im Verein, also die Sport treiben, dann ein engagiertes Mitglied dann fällt. Das heißt, ne, das ist eine 15er-Quote, weil wir halt ja, ca. 80 Coaches haben, dann eben noch der Vorstand, der involviert ist, plus die AGs. Aber das ist natürlich eine Quote, die man bestenfalls, wenn man auch noch weitere Aufgaben über den Sport hinaus umsetzen möchte, ein bisschen reduzieren möchte, dass man einfach mehr Engagement auch auf aktive Mitglieder hat. Das hilft ja allen und genau was du sagst, viele von den Elternteilen wissen zum Teil gar nicht, dass die Coaches gar nicht richtig bezahlt werden. Die denken, das sind irgendwie Vollzeitstellen, sondern dass die eine Ehrenamtspauschale bekommen und da Kommunikation ist immer wieder wichtig, weil Leute zum ersten Mal dieses Vereinskonstrukt kennenlernen und auch mit einer hohen Erwartungshaltung rangehen, mit einer Art Dienstleistungsmentalität, die wir dann natürlich gar nicht entsprechend bedienen können als ehrenamtlich hauptsächlich geführter Verein.
Ja. Du hast eben Beispiel genannt, dass ihr einen Flyer erstellt habt. Ihr habt jemanden, der Social Media macht. Das sind ja auch Kosten, die da auf euch zukommen. Also beispielsweise jetzt einen Flyer zu erstellen. Wie finanziert ihr sowas oder wie habt ihr den Flyer finanziert, wenn wir da so konkret bleiben?
Also das konkrete Projekt über den Flyer, über das Video und auch über die, ja, über die Website, die wir dann auch über, mit der Mitmachseite ergänzt haben, haben wir über zwei verschiedene Projekte der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt finanzieren können. Einerseits ist es eine Mikroförderung, die im letzten Jahr noch bei 2.500 € liegt, mittlerweile, glaube ich, aufgrund von Kürzungen nur noch bei 1.500 € liegt. Und dort ist es genau möglich, in strukturschwachen Regionen oder ländlichen Regionen, zu der Berlin oder auf jeden Fall unser Bezirk noch zählte, dort konnten wir das Budget einsetzen, um ganz konkret Ehrenamtliche zu gewinnen. Und das haben wir dann halt umgesetzt mit diesem Video, mit den Flyern, mit den Druckkosten, mit der Beach Flag. Das hat sich natürlich gut angeboten. Auch das Thema DSEE und 100-mal digital, das ist ein weiteres Projekt, wo man, glaube ich, bis zu 20.000 € bekommen kann, haben wir es geschafft, unsere Website inklusiver darzustellen und haben deswegen auch verschiedene Sprachen eingestellt. Also wir haben eigentlich die Möglichkeit gehabt, dadurch Engagement viel vielfältiger anzufragen und Engagement vielfältiger darzustellen. Also man muss immer ein bisschen kreativ sein, um zu schauen, dass man vielleicht Maßnahmen, die man sowieso umsetzen möchte, ergänzen kann durch Projektanträge, um dann die Kosten ein bisschen zu verteilen. Prinzipiell haben wir aber auch mittlerweile eine Art Budget, natürlich immer in Abstimmung mit dem Vorstand, dass wir solche Sachen wie Nachhaltigkeit, wie Engagementgewinnung auch umsetzen können. Aber das nur als Zusatz dazu, dass für kleinere Vereine, die vielleicht nicht so einen Spielraum haben, es sich auf jeden Fall anbieten kann, vor allem diese recht leichten Angebote der DSEE mal in Anspruch zu nehmen oder zu testen.
Also für alle, die das jetzt interessiert, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes die Seiten verlinken. Also eure Mitmachseite ist dort zu finden, der Kontakt zu dir ist dort auch zu finden und auch die Seite der DSEE ist dort zu finden. Da könnt ihr da mal reingucken. Wie viel Zeit steckst du so in die Ehrenamtsgewinnung? Also wie zeitaufwendig ist es letztendlich, um das mal so ein bisschen konkreter zu machen für denjenigen, der jetzt eben uns zuhört und sagt, ja, würde ich vielleicht ganz gerne mit anfangen, sind viele gute Impulse dabei. Aber was ist das so für ein zeitlicher Rahmen, der da auf mich zukommt?
Das ist schwierig zu beantworten, weil es kommt ein bisschen drauf an, wie erfolgreich man ist. Denn wenn sich viele Menschen über die Mitmachenseite melden, dann muss ich natürlich auch sehr, sehr viele Erstgespräche führen. Aber es ist auch keine Überforderung. Also wir haben immer mal wieder im Monat vielleicht mal so ein bis zwei, würde ich mal so schätzen, die sich darüber melden oder in welchem Kontext auch immer, wo ich das Erstgespräch führen kann. Dann probiere ich aber relativ schnell dann auch schon die Person in diesem jeweiligen Kontext, ob das jetzt Kommunikation ist oder Sportbereich zu überführen, dass eben nicht nur die Last bei mir liegt, sondern wir verschiedene Ansprechpersonen haben, wo sie langsam eingearbeitet wird. Natürlich ist der Anfang immer am schwersten. Man sollte die ersten Informationen aufstellen. Wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, auf der Website ein Engagementformular direkt einzurichten, reicht es ja auch erstmal, dass man in einem kleinen Dropdown-Menü verschiedene Punkte aufschreibt, die auf jeden Fall die Kontaktdaten hinterlegt und immer wieder anbietet, auch über die verschiedenen Kanäle oder auch lokal auf dem Vereinsgelände. So, sprecht mich an, sprecht uns an. Wir haben hier eine Person, die sich darum kümmern kann. Also da sind eigentlich den zeitlichen Ressourcen keine Grenzen gesetzt. Man kann immer so viel machen, wie man möchte. Ich könnte jeden Tag zum Training gehen, auf Eltern warten oder Spieler und Spielerinnen immer wieder ansprechen. Ich teile mir das natürlich so ein bisschen ein, schaue aber auch immer, wenn es gerade zum Beispiel knapp nach der Winterpause einen guten Moment gibt, mal Teams abzufangen, bevor sie wieder in den regulären Spielbetrieb gehen. Das mache ich beispielsweise jetzt in ein bis zwei Wochen. Da bin ich bei verschiedenen Trainings kurz vor Trainingsbeginn, mache eine kurze Ansprache bei den Teams und sage, hey, habt ihr eigentlich schon unsere Mitmachseite gesehen? Das sind 5 Minuten Aufwand, da kann ich trotzdem ein Team von 15 bis 20 Menschen direkt erreichen. Und das ist vielleicht viel, viel weniger zeitaufwendig, als wenn ich jetzt noch eine ganz ausgeklügelte Social-Media-Strategie mache. Denn am ehesten trifft man die Menschen auf dem Vereinsgelände. Und natürlich braucht man auch diesen Vorleber, denn ich würde mich schon so als eher so positiven, zukunftsorientierten Menschen bezeichnen, der, glaube ich, auch Leute im direkten Gespräch sehr, sehr gut überzeugen kann. Und ich glaube, genau diese Prise an, ja, Enthusiasmus, Herzblut, wenn das gesehen wird auf der anderen Seite, das ist digital gar nicht so einfach darzustellen, dann bekommt man sie, ne? Und es ist immer noch ich mag den Begriff People's Business nicht, das klingt so nach Sportmanagement, ne? Aber wir sind ja im Sport unterwegs, ne? Das ist eine ganze Bandbreite von verschiedenen Individuen, von tollen Leuten, und das muss immer im Vordergrund stehen. Denn nur so ist, glaube ich, auch die Motivation von Menschen zu verstehen, sich dafür einzusetzen.
Ja, und wir lassen uns letztendlich auch eher von Menschen überzeugen und begeistern als von Worten oder einem Video, ne? Also das kommt dann auch eben nochmal dazu. Also ja. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ihr oder was du eben in deiner Position alles bisher eben angeleiert, sage ich mal in Anführungsstrichen, hast und mit Unterstützung eben ganz toller Ehrenamtlichen, die eben motiviert mit dabei sind. Gab es Herausforderungen, Hindernisse jetzt auch in den letzten 4 Jahren? Das hört sich ja sonst alles so sehr nach sehr geradlinig, sehr vielleicht auch sehr einfach an. Und ich vermute mal, dass es ja gerade, wenn man eben mit neuen Themen unterwegs ist, weil das weiß ich so aus meiner eigenen Arbeit, ne, wenn man so nischig unterwegs ist und etwas etablieren möchte, was es vorher so noch gar nicht gab, braucht es da ja oftmals so ein bisschen Überzeugungsarbeit und eben halt auch, dass man vielleicht etwas anfängt, ohne zu wissen, ob es funktioniert, weil es ja wenig Erfahrungswerte von anderen gibt, die es vielleicht schon vor einem ausprobiert haben. Wie ist dir das so ergangen in den letzten 4 Jahren?
Gut, dass du es ansprichst. Natürlich ist das nicht nur ein geradliniger Weg. Es gab viele Herausforderungen. Ich probiere vielleicht mal so ein paar mich nochmal zurückzuerinnern. Also insbesondere die AG Nachhaltigkeit, glaube ich, bietet ein sehr gutes Spektrum, um zu zeigen, welche Hindernisse es dann auch gab oder in dem Sinne Herausforderungen. Denn gleich am Anfang waren wir erstmal diese offene Spielwiese, ne? Wir konnten uns erstmal austesten, aber mit den ersten Projekten und Erfolgen wurden wir dann natürlich auch deutlich ernster genommen im Verein und das kann positiv oder auch negative Auswirkungen haben. Von einigen haben wir gehört, dass wir eher als Konkurrenz gesehen werden, ne? Also es gab dieses Wort, die AG Nachhaltigkeit ist nicht der Verein oder die AG Nachhaltigkeit ist nicht der Vorstand. Also auf jeden Fall Themen, die man sehr ernst nehmen muss, weil wir wollten ja überhaupt nicht ein Gegenmodell im Verein plötzlich aufbauen, eine Splittergruppierung, sondern wir wollten den Verein ja eigentlich nach vorne bringen und dachten, das wäre im Sinne des Vereinszwecks, im Sinne der Mitglieder, da wir eigentlich auch sehr positive Rückmeldungen von vielen immer bekommen haben, aber auch eine laute Minderheit, denen das alles ein bisschen zu schnell ging. Und ich glaube, deswegen habe ich relativ schnell gemerkt, wir müssen viel mehr kommunizieren, nicht nur an die Gruppe, die wir auf unserer Seite schon hatten, sondern vor allem auch mehr aktiver in Vorstandssitzungen reinzugehen, in interne Verteiler, Gespräche zu suchen, auch immer wieder zu fragen, hey, wenn ihr Kritik habt, bitte kommt vorbei oder sprecht uns an. Das ist nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Hohlschuld meines Erachtens. Wir haben dann Formate wie einen regelmäßigen Bericht auf der Mitgliederversammlung oder auch in Vorstandssitzungen etabliert. Aber es ist klar, ne, es gibt immer irgendwo, wenn was Neues passiert, Stimmen, denen das irgendwie erstmal gegen den Strich geht oder die sich vor allem auf den Bereich Sport konzentrieren wollen. Eine weitere Herausforderung war natürlich, wie du es schon angesprochen hattest, als Pionier, ja, mussten wir wirklich sehr, sehr viele Themen am Anfang neu erarbeiten. Das war großer Zeitaufwand, großer Rechercheaufwand und ab und zu hat man sich auch so ein bisschen in den Themen verloren oder auch die Zähne so ausgebissen und hat ein bisschen Energie verloren im Prozess drin. Also als Lieblingsbeispiel, was ich aber gar nicht groß ausführen möchte, ist der Bereich Catering genannt. Es gibt sehr, sehr viele Stimmen, die da sehr, sehr viele Meinungen hatten im Verein. Und zum Teil wurden wir auch angegangen wegen unserer Ideen, die wir dort drin hatten. Und ich glaube, das war für uns auch ganz wichtig, diese Art Akzeptanz im Engagement oder diese Resilienz zu entwickeln, dass es okay ist, dass es manchmal langsamer vorangeht. Und das musste ich vor allem auch le persönlich lernen, was hat mich mental natürlich auch schon stark angegriffen, als jemand, der Mitte 20 damals noch ist, jetzt genau 30 geworden ist, der sehr, sehr schnell Veränderungen möchte. Aber manchmal ist es auch eben okay, dass man es erstmal anstößt, dass sich erstmal eine Weile lang nichts tut, aber dann im richtigen Moment mal wieder mit einsteigt. Oder auch, dass man ja den Menschen Zeit gibt, sich auf Veränderungen einzustellen, mal sie zuhören lässt, immer wieder auch die Gegenseite einnimmt und zu verstehen, warum wird gerade eigentlich ein Gegenargument gewählt? Ist es vielleicht, weil man sich selbst abgehängt fühlt? Klassisches Beispiel Digitalisierung haben wir auch viel gemacht im Engagement. Und ich meine, eigentlich freuen sich ja auch die Menschen im Verein, wenn sich jüngere Kräfte engagieren. Also man muss immer wieder verstehen, warum gibt es da plötzlich, ne, irgendwie einen Backlash von anderen Seiten, wo man dachte, das hätte man eigentlich schon überwunden. Und ich glaube, mein letzter Punkt ist, das ist ja auch die Herausforderung, dass man zum Teil in der AG Nachhaltigkeit bei uns ja auch sehr, sehr viele Engagierte hatte, aber nicht welche, die dann auch von dem Zuhören in die Aktion gekommen sind. Also das muss man ganz klar auch einsortieren. Es gibt immer Menschen, die erstmal nur dabei sein wollen, zuhören, aber vielleicht jetzt nicht die erste Rolle mit einnehmen wollen. Das zu akzeptieren ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Aber es gibt halt diese Spezialengagierten, die jetzt seit ja, über 4,5 Jahren mit dabei sind, mit denen man schon sehr, sehr viel gemeinsam umgesetzt hat, mit denen eine langjährige Zusammenarbeit möglich ist, die gemeinsam mit einem gewachsen sind. Und ich glaube, das ist so die absolute Motivation, die man sich bei all diesen Herausforderungen immer rausziehen muss, was man alles geschafft hat, aber auch wie die Personen neben einem daran gewachsen sind, sich einen eigenen Beruf zum Teil auch nebenbei noch mit aufgebaut haben durch die Arbeit, die sie im Verein gemeinsam zusammengetragen haben. Ja, und das ist eigentlich meine größte Motivation oder meine größte Leidenschaft ist, das zu sehen, wenn andere Menschen daraus was ziehen, was man gemeinsam aufgebaut hat.
Ja. Ja, ich fand gerade diesen Punkt, den du als zweiten, glaube ich, genannt hattest, zu akzeptieren, dass sich alles so schnell geht, wie man sich das vielleicht selber so vorstellt, ne? Oder gerade wenn man ja auch die Idee hat, boah, das ist so was richtig Gutes und das hat einen großen Mehrwert und Impact für alle. Und wenn der dann nicht direkt gesehen wird, ne, da auch diese Geduld aufzubringen und auch diese Ängste oder Sorgen oder Gedanken auch einfach, die das Gegenüber haben kann oder vielleicht dann auch hat, ne? Und dann da auch einen Raum zu schaffen, dass das kommuniziert werden kann. Weil ich merke, dass auch gerade so in diesen Vereinsstrukturen haben wir ja oftmals auch so ein bisschen diese generationenübergreifende Situation, sage ich mal, ne? Vorstände, ich will sie jetzt nicht alle über einen Haufen werfen, aber oftmals ja Vorstände, die ein bisschen älter sind, die diesen Job schon vielleicht seit Jahren machen oder sogar auch seit Jahrzehnten machen, da wahnsinnig viel Energie reingesteckt haben, wahnsinnig viel Wissen reingesteckt haben, einen guten und tollen Job gemacht haben, der Verein auch gut dasteht. Und dann auf der anderen Seite, wie du es auch gerade sagtest, junge Menschen, ne, die sich dann eben auch engagieren wollen. Und diese beiden Welten auch dann zueinander zu bekommen, das finde ich, ist auch immer eine große Herausforderung. Wie schafft ihr das?
Junge Menschen und ältere Menschen zusammenzubringen oder die verschiedenen Motivationen vielleicht auch mal einzunehmen. Ja, es ist, glaube ich, ein Drahtseilakt, den man nicht mit einem One-Size-Fits-All-Lösung direkt besprechen kann. Also ich glaube, wir sind ja auch in den letzten 4,5 Jahren, wo ich dabei war, durch dick und dünn zum Teil auch mitgegangen. Also diese Absprachen, die ich gerade erwähnt hatte, die sind ja dann auch irgendwie gewachsen aus den Prozessen. Erstmal ist was schiefgegangen und dann haben wir nachjustiert. Und mein Stilmittel dafür ist absolute transparente Kommunikation in alle verschiedenen Richtungen. Immer wieder das Angebot auch proaktiv zu nutzen. Früher habe ich das versucht, immer mit in einer Runde, in einer Vorstandssitzung beispielsweise gemeinsam anzugehen. Aber ich glaube, es hilft auch viel mehr, diese bilateralen Einzelgespräche auch zu führen und sich auch die Zeit zu nehmen, wirklich lange auch über die verschiedenen Motivationen zu sprechen oder auch mal in einem Workshop-Termin. Wir haben das leider im letzten Jahr erst einmal gemacht, so eine Art Vorstandsklausur mal zu nutzen, um dort tiefer einzusteigen in Mission und Vision des gesamten Vereins. Also dieser Prozess ist noch gar nicht lange abgeschlossen. Denn ich glaube, wenn nicht ganz klar ist, wo der Verein in 10 Jahren oder auch vielleicht auch erst 5 Jahren sich hin entwickeln möchte, dann ist es logisch, dass es Reibereien gibt, Komplikationen, aber trotzdem muss man immer wieder sagen, jeder, der in diesem Verein mitarbeitet, möchte ja was Gutes für diesen Verein erreichen. Und wenn man sich das, glaube ich, am Ende immer wieder bewusst macht, dann kann man ganz viele Konflikte auch vermeiden. Denn niemand wird gegen den Verein arbeiten und möchte aber vielleicht irgendwie einen anderen Fokus setzen, möchte vielleicht gerade hier im sportlichen Bereich mehr Leistungsbereitschaft, während der andere oder die andere eher den Breitensport fördern möchte. Und ich glaube, dieses gemeinsame Wertekonstrukt dann mit einer gemeinsamen Vision zu erörtern, das ist das A und O, wenn man langfristig gut zusammenarbeiten möchte.
Ja, und meine Lieblingsthemen, Kommunikation und Transparenz spielen eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt haben wir viel schon über das Thema Ehrenamtsfindung ja gesprochen. Lass uns doch bitte nochmal drüber sprechen, Ehrenamtsbindung auch, also eben die man gewinnt, dass die eben halt auch über einen längeren Zeitraum bleiben oder eben so ein Stamm sich vielleicht auch findet, beziehungsweise was es auch eben braucht, um so das Ehrenamt auch so ein bisschen nachhaltig zu machen. Wir haben ja, das ist ja dein Hauptthema Nachhaltigkeit. Du hast eben schon gesagt, die Aufgaben zu verschriften oder deine Arbeit, die du ja auch in deiner Position siehst, ist so einzurichten, dass wenn du mal nicht mehr da bist, es trotzdem weiterlaufen kann. Ne? Das ist ja auch eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der ja oftmals so untergeht. Ne? Also ich erlebe das ganz häufig, dass wenn jemand einen geht und jemand Neues diese Position übernimmt, der fängt wieder bei A an und baut nicht auf dem auf, was der andere vielleicht über Jahre da gemacht hat. Also, habe zwar jetzt schon wieder den Bogen geschlagen zu der Ehrenamtsfindung, aber lass uns noch mal dieses Thema Bindung. Was kannst du da für Impulse reingeben und Erfahrungen teilen?
Also ich glaube, dass Ehrenamtsbindung direkt bei der ersten Ansprache schon beginnt. Also Teil unseres Engagementformulars ist oder auch in jedem Erstgespräch, wie sieht bei dir ein gewinnbringendes Engagement nach 6 oder auch nach 12 Monaten aus? Also um direkt von Anfang an zu verstehen, warum möchte dieser Mensch oder welche Motivation liegt dahinter, dass dieser Mensch, der so vielfältig sein kann, den man vielleicht auch noch gar nicht kennt, sich für den Verein engagieren möchte. Weil auch wenn man das von Anfang an weiß, kann man auch seine Kommunikation, die Aufgabenbereiche viel, viel besser einschätzen. Also, ne, ich kann das mal ein Beispiel nennen von mir. Also ich hatte mich engagiert, nicht weil ich unbedingt groß Geld verdienen möchte, weil das ja ein klassisches Ehrenamt ist, sondern weil ich Verantwortung übernehmen wollte. Und ich wollte Verantwortung und Aufgaben schneller übernehmen, als es bei meiner damaligen hauptamtlichen Stelle, auch in einem Sportverband, möglich war, wo ich als Trainee ganz unten im Bereich Marketing und Kommunikation arbeiten konnte und eigentlich nur zugearbeitet habe. während ich bei Inter schon relativ schnell Projektmanagement übernehmen konnte, Pressearbeit, all diese Themen, die ich ganz zu Beginn auch genannt hatte. Dann ist es ganz wichtig für manche Menschen, Fähigkeiten zu erlernen für den Job, den sie schon haben oder auch vielleicht, um sich umzusetteln und im Bereich Sport anzufangen. So hatte ich letztens eine Kollegin, die bei uns jetzt angefangen hat, die gar nicht im Sport arbeitet, aber sich hier ganz konkret ein Netzwerk aufbauen möchte und deswegen im Bereich Kommunikation auch arbeitet und es auch völlig okay sein wird, wenn sie irgendwann mal nach hoffentlich längerem Engagement auch weiterzieht. Also das muss man auch immer wieder akzeptieren, dass Menschen ihre Lebensphasen und auch ihr Engagement irgendwann ändern sollen. Und wenn man das offen am Anfang anspricht, dann ist es die Bindung viel transparenter und auf gegenseitiger Wertschätzung beruhend. Das Gleiche gilt Richtung Weiterbildung, Arbeitszeugnisse, Wissensaufbau, all solche Themen, die wir im Verein eigentlich auch unterstützen können. In der AG Nachhaltigkeit haben wir es über eine Förderung mal geschafft, 3 zu NachhaltigkeitsmanagerInnen vorzubilden. Das ist ein Zertifikat, das können Sie ihr Leben lang nutzen, auch wieder, ne, für Ihre Arbeitsphase. Wir können vielleicht nicht Geld zahlen, aber so eine Art geldwerten Vorteil über ein Projekt habe ich zum Beispiel immer mitgedacht, weil ich wusste, das wird diese Person weiterbringen. Natürlich gibt es auch immer die Menschen, die Überzeugungstäterinnen, die einfach irgendwas Sinnvolles machen wollen, ne, zurückzugeben, die arbeiten vielleicht, ohne jetzt respektierlich zu sein, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und machen so ihren 0815-Job und wollen dann aber gerne außerhalb irgendwie zeigen, ne, ich tue was für die Gesellschaft. Und ganz am Ende ist es immer wieder dieser Bereich Bindung, heißt dadurch viel Kommunikation, Wertschätzung. Es braucht diese positiven und sichtbaren Vorbilder auch im Verein, dass man immer wieder sieht, man ist nicht alleine. Die regelmäßigen Gespräche natürlich auch, die es dazu geben sollte. Da muss ich jetzt aber auch Abstriche machen. Das haben wir jetzt auch noch nicht professionalisiert, dass wir jetzt ein jährliches Mitarbeitendengespräch oder jährliches Volunteergespräch haben. Da haben wir auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Aber genau diese Art gute Betreuung und auch die Anerkennung, dass beide Seiten in diesem Prozess auch lernen. Also ich lerne ja auch immer wieder dazu und merke, wenn ich wiedergespiegelt werde von den Volunteers, was ich noch verbessern könnte. Das ist, glaube ich, das Gesamtpaket, das macht das Engagement dann wirklich langfristig. Und wir haben ja auch schon einige Erfolge vorzuweisen, wie ich vorhin genannt hatte, dass immer noch Gründungsmitglieder der AG Nachhaltigkeit dabei sind und sich auch das Aufgabenprofil deutlich verändern kann. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen.
Ja, prima, super. Ich finde das Thema so spannend. Ich glaube, wir könnten noch Stunden darüber reden, weil es so viele verschiedene Perspektiven dort zu beleuchten gibt. Aber lass uns mal langsam so ein bisschen zum Schluss kommen. Und wenn jetzt ein kleiner oder ein Verein da ist, der sagt, boah, da sind jetzt so viele Dinge dabei, das klingt total spannend, wir würden ganz gerne loslegen. Was würdest du denn einem Verein raten, der Personen fürs Ehrenamt sucht? Was könnten so die ersten zwei, vielleicht auch die ersten drei Schritte sein, die wirklich, sage ich mal, für das Gros der Vereine auch umsetzbar, wären? Hast du da so zwei, drei Tipps für uns?
Also ich glaube, ich darf vermutlich wiederholen von den Aspekten, die ich auch im Vorhinein schon mal angedeutet hatte. Also überhaupt die Darstellung auf der Website, das kostet ja erstmal nichts. Oder auch am Vereinsgelände mit einem Poster, mit relativ geringen Druckkosten einmal sichtbar zu machen. Wir brauchen Unterstützung und im besten Fall für welche Bereiche und wo man sich melden kann. Diese Art erstmal an Marketing und Kommunikation, dass es sichtbar bleibt und man darauf immer wieder verweisen kann und sich auch rumsprechen kann im Verein. Plus bestenfalls natürlich auch eine Person, einen Engagementbeauftragten, eine Engagementbeauftragte, wie ihr mir das nennen wollt. Das sind essentielle erste Schritte. Plus natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Person, die auch dann beauftragt damit ist, das auch leisten kann. Weil nichts Schlimmeres gibt es, wenn sich dann engagierte Personen melden und dann nicht abgeholt werden. Also ich glaube, das ist der ganz wichtigste Schritt. Könnt ihr das leisten? Oder müsst ihr euch das vielleicht auch aufteilen mit 3 oder 4 verschiedenen Engagementbeauftragten? Solltet ihr plötzlich überrannt werden, was mich freuen würde, von Engagierten? Und dann der letzte Schritt ist einfach, ne, diesen Spaß entwickeln. Also das würde ich so annehmen, diesen Spaß mit diesen Menschen zu arbeiten, neue Leute kennenzulernen. Das ist für Engagierte wie für die, die schon engagiert sind, beidseitig einfach eine super positive Erfahrung, das Vereinsleben voranzubringen. Und ich glaube, damit sind dann die Grundpfeiler gesetzt für eure Arbeit.
Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank. Hast du noch irgendwas, was du noch mit uns zusätzlich teilen magst? Also du hast ja schon wahnsinnig viel erzählt, aber gibt es noch etwas, wo du sagst, boah, das würde ich noch ganz gerne loswerden?
Nee, ich glaube, wir haben fast alle Themen relativ im Detail schon besprochen. Nur diesen Aspekt, den ich ganz am Anfang genannt hatte, essentiell für, glaube ich, die Zukunft des Sportvereins, ist weg von der Personenfixierung hin zu Aufgabenpaketen, was ich damit meine, ne? Man braucht nicht irgendjemanden, der komplett für alles Marketing und Kommunikation zuständig ist. Warum macht man nicht nur eine Aufgabe, den Newsletter? Ne, das kann eine Person machen und das kann theoretisch dann auch wieder zur nächsten Person weitergegeben werden. Das nur zum Abschluss. Auch da sind wir noch dran, dass das funktioniert. Aber ich glaube, dieses agilere Arbeiten, was es in der Wirtschaftswelt oder ne, in der, in Anführungszeichen, normalen Jobleben, was viele auch schon so kennen, schon funktioniert, das kann auch im Verein möglich sein. Und ich glaube, das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen.
Ja, und ich glaube halt auch, das würde ich noch gerne hinzufügen, wenn die Vereine zukunftsträchtig sein oder bleiben wollen, dann braucht es auch so ein bisschen ein Umdenken der Vereinsstruktur, ne? Also häufig oder sage ich auch immer, es ist ja fast schon wie so eine systemische Organisationsentwicklung, die man oder die ein Verein braucht, ne? Wenn er sich eben in ganz vielen verschiedenen Punkten umstellen möchte. Ja, Anton, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Es war total spannend zuzuhören und dass du so offen mit uns auch deine ganzen Erfahrungen und deinen Werdegang und wie du gestartet bist, wo ihr jetzt seid und eben halt auch, aber auch darüber gesprochen hast, dass es hier und da nicht ganz so einfach gelaufen ist. Das hat mir großen Spaß gemacht. Danke dafür und ich wünsche dir und Inter ganz, ganz viel Glück, ganz viel Erfolg weiterhin, vor allem diesen Spaß und die Leidenschaft, da wirklich weiterzugehen. Und ja, ich bin ganz gespannt, wo es euch da noch hinführen wird.
Ja, vielen Dank, Susanne, nochmal für die Einladung und natürlich nochmal eine große Motivation hoffentlich an alle, die jetzt zugehört haben. Macht einfach, legt mal los und ihr werdet die Projekterfolge schon relativ schnell mitbekommen. Das könnt ihr mir glauben.
Super, danke, Anton. In den Shownotes verlinke ich die Homepage von Inter und den Kontakt zu Anton. Und wer noch mehr wissen möchte, kann sich darüber natürlich gerne mit ihm in Verbindung setzen. Ihr findet in den Shownotes auch den Link zur Mitmachseite, von der Anton gesprochen hat. Und ich habe euch auch noch mal den Link zu unserem interaktiven Ehrenamtshandbuch hinterlegt, in dem du weitere Impulse und konkrete Handlungsempfehlungen auch zum Thema Ehrenamtsfindung und Bindung findest. So, jetzt sind wir am Ende der Folge. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Teile den Podcast gerne mit deiner Community und lass auch andere Kollegen und Kolleginnen davon profitieren. Denn so erfahren immer mehr darüber, wie wichtig das Ehrenamt im Amateurfußball ist und wie jeder Verein bereits mit kleinen Veränderungen Ehrenamtliche finden und binden kann. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute und bleib gesund.